Herzlich willkommen zum Copper Insights Podcast, dem Podcast, wo wir alle Fragen rund um das Thema Kupfer beantworten werden.
Ich meine, Hürde kann man vielleicht schon sagen, es muss von der Organisation natürlich akzeptiert werden. Ein anderes sehr wichtiges Thema ist natürlich auch das Verhältnis zueinander. Also das, da darf kein Blatt dazwischen passen.
Ja, wir werden massive Umwälzungen bekommen in der Supply Chain und auch wie die Mengenströme sich bewegen werden in Zukunft weltweit.
Ja, was aktuell passiert, ist ja doch, dass sehr viel physisches Material nach USA verschifft wird. Der Markt ist in einem sehr großen Ungleichgewicht aktuell.
Ja, herzlich willkommen zum Copper Insights Podcast. Heute habe ich mir gleich zwei Gäste eingeladen, nämlich Melanie Kraft und Margit Kugler von der Siemens AG. Ja, das ist, glaube ich, das zweite Mal, dass wir zu dritt sind in diesem Podcast. Und wir haben gerade gleich schon, kann ich mal vorweg sagen, eine Stunde mit der Technik gekämpft gefühlt. Aber wir haben es hinbekommen. Und meine erste Frage an euch beide ist, wie seid ihr in die Metallindustrie gekommen?
Ja, ganz lustig bei mir. Denn es hat was mit dem Thema auch Women for Metals zu tun. Denn ich bin zu Siemens gekommen im Jahr 2004 bereits in die Automobilbranche. Da gab es noch den Bereich Siemens VDO. Da hatte ich eher mit Elektronik zu tun und war da auch so eine Frau allein unter Männern. Fand das immer sehr spannend und bin dann nach meiner Pause, weil ich zwei Kinder bekommen habe, 2009 und 2010, 2012 in die Non-Ferrous Metals bei Siemens gekommen. Ohne dass ich wusste, was das eigentlich ist, sich mit dem Thema Hedging für börsennotierte Metalle auseinanderzusetzen, war das ein Job für mich, den ich in Teilzeit machen konnte. Und so bin ich seit 2012 bereits bei NF Metals bei Siemens.
Margit?
Und bei mir war es auch relativ am Anfang von meiner Karriere bei Siemens. Ich war Group Technology Manager in einem Bereich und da hatte ich mit dem Kabeleinkauf zu tun und wurde dann eben auch von unserer Treasury kontaktiert, dass ich den Metallanteil absichern muss. Und so kam der erste Kontakt zu NF Metals zustande. Und als dann dort eine Stelle frei wurde, habe ich dort 2006 hingewechselt und ja, war zwischenzeitlich noch in anderen Stationen, aber am Ende des Tages bin ich jetzt seit knapp 20 Jahren mehr oder weniger immer mit den Metallen bei Siemens beschäftigt.
Was ich auch ganz interessant finde, ihr leitet diesen Bereich gemeinsam, also so eine Joint Leadership Funktion. Erzählt mal, wie es dazu kam und wo ihr da die Vorteile drin seht.
Ja, also wir wurden damals von unserem Chef angesprochen, ob wir uns das vorstellen könnten, das gemeinsam zu machen. Es war klar, dass er in Ruhestand geht und er hat eine Nachfolge benötigt. Und wir haben uns da, also für uns kam das sehr überraschend, offen und ehrlich. Ich kam gerade aus der Elternzeit meines dritten Kindes zurück und das war eine große Freude bei uns. Wir haben gleich mal uns gegenseitig angeschaut und gesagt, kannst du dir das vorstellen? Ja, und haben uns irrsinnig gefreut über die Chance und auch über diesen neuen Weg, den dann im Endeffekt unsere Chefs bereit waren zu gehen. Also, dass sie dann auch gesagt haben, wir trauen euch das zu von der Aufgabe, aber auch das gemeinsam zu machen, dass das funktioniert. Und ja, für uns ist es natürlich eine riesige Möglichkeit, weil wir beide Teilzeit arbeiten und dann eben diese Aufgabe gemeinsam wahrnehmen können. Das ist natürlich eine große Entlastung einfach, weil alleine wäre es zeitlich gerade am Anfang sicherlich sehr schwierig geworden.
Man muss dazu sagen, das war 2019, also noch vor der Pandemie, haben wir das übernommen. Morgen sind es sechs Jahre. Hätten wir den Podcast morgen gemacht, hätten wir eine Flasche Champagner hingestellt. Das machen wir dann morgen im Büro mit den Kollegen und Mitarbeitern. Genau, es war vor Corona, es war eine Herausforderung, eine andere Zeit einfach, als wir jetzt heute haben. Und das Gute war, dass wir eine sehr lange Vorbereitungsphase hatten. Heißt, man hat uns rechtzeitig gefragt. Wir haben uns persönlich, beruflich sehr eng auseinandersetzen können, haben ein Coaching gemacht, Siemens war zu der Zeit auch noch nicht so weit, dass man sagt, schaut euch andere Modelle an, alle Systeme sind vorbereitet, sondern wir waren schon ein Pilotmodell und mussten doch viel kämpfen bei Systemen, bei Kollegen, wie das funktioniert. Und von daher war das sehr spannend, was Neues zu entwickeln.
Und wie viele Menschen führt ihr dann? Wie groß ist euer Bereich oder das Team, das ihr leitet?
Also wir haben 9 feste Mitarbeiter. Aktuell haben wir 2 Werkstudenten, beziehungsweise einen Masterand. Steinbein-Masterand ist das, die Kombination mit der Steinbeis-Universität und Siemens, sodass wir aktuell 11 sind, die wir führen. Und im Juni bekommen wir noch einen 12. dazu.
Und die sitzen aber alle bei euch in München. Das ist nicht global aufgeteilt, das Team.
Also global nicht, aber wir haben aktuell eben eine Mitarbeiterin und einen Masterand sitzen in Erlangen und der neue Mitarbeiter kommt auch nach Erlangen. Also von dem her sind wir schon verteilt auf 2 Standorte.
Und dann war am Anfang war das dann mehr so, dass ihr habt das erwähnt, ihr habt ein Coaching bekommen. War das dann so ein Führungscoaching? Weil ich glaube, fachlich war ja dann nach den vielen Jahren Erfahrung, die ihr habt, dann auch nichts mehr groß zu machen. Sondern ihr wurde dann quasi gezielt darauf vorbereitet, dieses Team zu führen. Und
genau. Also es war wirklich ein Coaching in Richtung von Joint Leadership, auch wie führt man gemeinsam. Wir haben uns die Struktur der Abteilung abgeguckt, haben dort auch nochmal was geändert und haben aber dann genau festgelegt, dass wir gemeinsam die Personal- und Budgetverantwortung haben, auch die fachliche Verantwortung von Projekten und unseren Aufgaben. Und haben dann Teileaufgabe natürlich untereinander verteilt. Sonst wäre es ja nicht das Ziel, dass wir alles doppelt und dreifach machen, sondern haben uns schon in Fachgebieten aufgeteilt, aber sind so synchron, dass wir jederzeit einspringen können bei den Themen. Und natürlich auch bei der Personalführung sind wir immer auf dem aktuellen Stand.
Und ist das ein Modell, das sich bei Siemens dann durchgesetzt hat? Ist das wiederholt worden? Gibt es das jetzt noch mehrmals oder seid ihr da immer noch die Einzigen, die auf diese Art ein Team leiten?
Nein, das gibt es häufiger bei Siemens. Also das wurde auch offiziell konzipiert und aufgesetzt. Gibt es eine Richtlinie dazu und das ist jetzt an verschiedenen Stellen eingesetzt und sehr erfolgreich. Also ich glaube, es bietet auch nicht nur für Frauen eine Möglichkeit. Es gibt da ja auch Möglichkeiten, wenn jemand zum Beispiel in Ruhestand geht, dass man eine gemeinsame Führung da als Übergang hat. Also da gibt es viele Modelle, wo das Sinn macht.
Und wo liegen die Herausforderungen? Gibt es auch Schwierigkeiten, wenn man so ein Modell fährt, dass man sagt, naja, das ist ein bisschen komplizierter als vorher? Habt ihr da irgendwie eine Hürde, über die ihr täglich springen müsst?
Würde ich nicht sagen. Also im Endeffekt funktioniert es ja so gut, dass wir sehr, sehr viel Lob bekommen, sehr viel gutes Feedback. Es ist ja auch in Summe einfach heutzutage. Es ist viel per Teams, viel per E-Mail-Kommunikation. Da stehen dann halt 2 Namen drauf und nicht einer. Und dadurch ist einfach die Verfügbarkeit der Informationen für alle gleichzeitig gewährleistet. Und wir können uns aufteilen bei Geschäftsreisen, bei Mitarbeitergesprächen. Und wenn man jetzt Richtung Management schaut, sind wir abgestimmt und entweder gehen wir gemeinsam in Meetings oder einer vertritt die gemeinsame Position.
Ich meine, Hürde kann man vielleicht schon sagen, es muss von der Organisation natürlich akzeptiert werden. Die Hürde hat man sicherlich. Und ein anderes sehr wichtiges Thema ist natürlich auch das Verhältnis zueinander. Also das da darf kein Blatt dazwischen passen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Man muss sehr, sehr gut koordiniert sein. Man darf sich nicht auseinander dividieren lassen. Und es ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man das dann intern kommuniziert, ne? Dass man nicht mit den schönen Themen zum einen und mit den schlechten Themen zu der anderen gehen kann. Das ist, glaube ich, eine Herausforderung. So. Und ist einfach wahrscheinlich so wie bei Eltern mit einem Kind, ne?
Genau. Der Vergleich wird oft gemacht. Ja. Wenn du es bei Mama nicht bekommst, geh zu Papa.
Genau. Hast du Papa schon gefragt, ne?
Genau, aber du hast eben gesagt, Michael, ob es sich durchsetzt. Ich glaube, es ist eine ganz tolle Möglichkeit, nicht nur auf Frauen und Teilzeit bezogen, sondern in Summe als Modell der Zukunft. Dass wir wirklich sagen können, es ist eine Möglichkeit, zu zweit zu führen, egal warum jetzt einer sagt, er möchte es nicht alleine machen. Und das ist ja nicht nur bei Siemens so, sondern auch bei anderen großen, nicht nur deutschen, aber da kennen wir viele Beispiele, große deutsche Firmen, die das auch etabliert haben. Und wir sagen immer, es ist eine Win-Win-Situation für alle, für das Unternehmen, für uns auch. Wir können unsere Work-Life-Balance beibehalten. Wir können uns austauschen. Das heißt, die Kompetenz wird verdoppelt. Es gibt genug Möglichkeiten, die unterschiedlichen Interessen auch schon darzubringen. Und somit hat man natürlich zwei unterschiedliche Perspektiven zu gewissen Dingen und kann dort sehr viel Austausch reinbringen, verschiedene Seiten austauschen und hat eine bessere Verfügbarkeit.
Ja, man hat, ich denke auch mal gerade so drüber nach, man hat auch immer so einen Sparringspartner, ne? Wo man die Themen dann nochmal spiegeln kann und sich unterhalten kann und austauschen kann auf Augenhöhe. Das ist sicherlich auch gerade in dem komplexen Umfeld ganz viel wert, ne?
Auf alle Fälle. Und auch nicht jeder ist in jedem Thema in der gleichen Tiefe drin. Und da hilft halt dieser Austausch schon sehr. Also, und wir haben es auch bei Siemens tatsächlich so, dass es nicht nur für Teilzeitmitarbeiter dieses Modell gibt, sondern es gibt auch Positionen, da machen das zwei Vollzeitmitarbeiter zusammen. Einfach aufgrund der Komplexität der Themen, die ja überall zunimmt.
Wo dann aber jeder dann tatsächlich auch ein bisschen sein Ego hinten anstellen muss, ne? Weil oft ist das dann ja doch schon so ein bisschen, ja, jeder will irgendwie, gerade in Konzernen kann ich mir zumindest vorstellen, ne, dass man immer irgendwo auf die nächste Stufe kommen will. Und wenn man dann zu zweit quasi als Tandem unterwegs ist, ist das wahrscheinlich etwas schwieriger. Bei euch beiden, ihr seid solche Spezialisten, da ist wahrscheinlich kein anderer Weg mehr vorgesehen. Ne? Die lassen euch da nicht mehr weg. Ne? aber ich kann mir vorstellen, in anderen Abteilungen, in anderen Aufgabengebieten ist das wahrscheinlich dann, ne, ein bisschen anders. Also man muss, glaube ich, schon sehr sich darauf einlassen. Ne? Also auch die Firma, aber auch man selber. Ne?
Auf alle Fälle. Also einlassen, da hast du recht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich sehe es auch als Chance, weil es für die Firma ist es ja auch ein wahnsinniger Vorteil, wenn die Stelle in Anführungszeichen doppelt besetzt ist. Wenn sich einer verändert, dann bleibt ja die Hälfte immer noch da. Und damit hat man eigentlich einen viel fließenderen Übergang. Und für die Mitarbeiter ist es natürlich dann auch einfacher, fast zu wechseln, weil es ist ja klar, die Stelle ist auf alle Fälle abgedeckt.
Ah, du hast es eben gesagt, Michael, die Zeit ist komplexer geworden, die Themen sind komplexer geworden, das Aufgabengebiet hat sich unglaublich auch erweitert. Von da haben wir natürlich die Möglichkeit, mit Stundenkapazität, die wir haben, auch mehr zur Verfügung zu stehen und uns komplexe Themen auch gemeinsam anzuschauen. Das ist natürlich der Vorteil und das nutzen wir sehr gerne, dass wir uns bei diesen großen Themen, die wir aktuell haben, gerade in der Metallbranche und in der aktuellen Tariff-Situation, die auch die Metalle beeinflusst, sehr viel Zeit haben, uns damit auseinanderzusetzen.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was ist das größte Thema aktuell bei euch? Und du hast es, glaube ich, schon angesprochen, also ganz aktuell die Zölle. Wie wirkt sich das bei euch aus im Moment?
Ja gut, wir haben die verschiedenen Taskgroups, wo das natürlich ein Thema ist. Also klar, Siemens ist ein international agierendes Unternehmen und dementsprechend wird das natürlich in den verschiedenen Gruppen adressiert. Wir haben jetzt natürlich auch ein Augenmerk auf die unterschiedliche Entwicklung an den Börsen, also sprich Comex und LME, was wir uns gerade anschauen und was das für Implikationen für die Siemens AG hat.
Also das ist dann nicht nur beschränkt auf Aluminium, wo die Zölle ja schon akut sind, sondern wahrscheinlich auch und vielleicht in besonderem Maße bei Kupfer, wo wir gerade erst drüber sprechen und uns überlegen, was dann tatsächlich auf die Welt zukommt.
Also ich glaube, gerade diese Ungewissheit treibt auch bei Siemens sehr viele Bereiche, nicht nur die Kollegen in den USA, wie es aussieht für das Thema Zölle dort, sondern natürlich auch für alle Siemens-Standorte weltweit, die nach USA auch exportieren.
Ja, what a time to be alive. Wir werden dann irgendwann in den nächsten Monaten wissen, wie dann tatsächlich die Würfel gefallen sind. Aber die Situation ist ja schon einigermaßen absurd, ne? Dass alles im Moment nach Amerika segelt, wo es eigentlich wirklich so richtig keiner braucht, weil die Verarbeitungskapazitäten woanders stehen. Und
aber das ist das Spannende, finde ich, an der Branche, weil es gibt immer besondere Entwicklungen. Also es ist, finde ich, immer irgendwas, was passiert, was sich massiv auswirkt. Und deswegen macht der Job auch so Spaß, weil es einfach ein spannendes Umfeld ist.
Jeden Tag eine neue Nuss zu knacken, genau. Ja, aber lass uns nochmal über diese Zölle sprechen. Man steht doch dann, als wenn man, ich kann mir das nur so ein bisschen vorstellen, wir sind ja nur so ein kleiner Mittelständler mit einem Produktionsstandort, aber wenn ich mir das vorstelle, dass man dann plötzlich weltweit Werke zu versorgen hat, in einem Umfeld, das so dynamisch ist und sich jeden Tag verändert, wie legt man sich dann da die Karten, dass man nicht den Überblick verliert? Taskforce, hast du angesprochen, ist das dann tatsächlich so ein Krisenmanagement oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja gut, es ist ja immer sehr abhängig, wer wie betroffen ist. Also bei uns ist natürlich auch viel, dass die richtige Information bei der richtigen Person zur richtigen Zeit ist. Und deswegen sind dann natürlich dann auch die regionalen Kollegen eingebunden. Die sind ja dann teilweise auch tiefer in den Themen drin. Und wir versorgen physisch ja nicht den amerikanischen Markt. Also das muss man auch sagen, wir versorgen den europäischen Markt. Und deswegen müssen wir uns da halt insbesondere eng abschnimmen. Jeder teilt die Informationen, die relevanten Leute werden zusammengebracht und dann wird im Prinzip erörtert, okay, was bedeutet das jetzt konkret? Wie können wir uns hier aufstellen, um möglichst die Situation gut für Siemens zu handeln?
Aber so richtige Schwierigkeiten erwartet ihr jetzt nicht, dass das, also das, was man jetzt so spricht und hört, dass dann tatsächlich gerade bei Kupfer der europäische Markt dann doch schon ein bisschen leergefegt wird. Da seht ihr im Moment noch keine Auswirkungen.
Ja, was aktuell passiert, ist ja doch, dass sehr viel physisches Material nach USA verschifft wird. Der Markt ist in einem sehr großen Ungleichgewicht aktuell. Und ich glaube, die große Ungewissheit, auf welche Produkte, also gerade jetzt bei Kupfer, ne, auf welche Produkte in der Supply Chain werden Zölle wirklich auferlegt. Und diese große Unsicherheit treibt bei Siemens natürlich sehr viele Kollegen mit Fragezeichen. Die kommen auch zu uns, weil wir natürlich Informationen haben und Informationen gut teilen können. Da sind wir schon eine Art Drehscheibe. Aber die Informationen sind ja unglaublich vielfältig, die jeden Tag neu aus USA, gerade jetzt, wenn man an die Governance-Informationen denkt, die da jeden Tag neu publiziert werden, dass man versucht, Ruhe zu bewahren aktuell und gerade nicht aufgrund von Ungewissheit irgendwelche kurzfristigen Entscheidungen zu treffen. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung der aktuellen Zeit, weil nichts Genaues weiß man nicht.
Ja, das ist das Interessante daran. Man weiß eigentlich noch nicht mal, ob sie überhaupt kommen, in welcher Höhe sie kommen, wann sie kommen. Das ist alles so ein bisschen ungewiss. Aber trotzdem ist gerade bei Kupfer, obwohl noch nichts auf dem Tisch liegt, sind die Auswirkungen im Vergleich zu anderen Märkten ja schon wirklich frappierend. Also wenn ich gerade mal diese Arbitrage anschaue Richtung Comex, die Preisunterschiede weltweit, sowas habe ich jetzt dann in der Form auch noch nie gesehen. Also schon sehr außergewöhnlich. Aluminium gibt es da schon? Gab es bei euch? Aluminium habt ihr ja auch im Portfolio. Das war aber, glaube ich, relativ leicht zu handeln oder sich darauf einzustellen.
Ja, also das Aluminium machen wir als Abteilung jetzt nicht physisch und da haben wir dann andere Bündelungsgremien, die sich damit beschäftigen und das hat uns jetzt in der Form nicht so direkt tangiert, das wurde von anderen gehandelt, genau. Das ist, weil bei uns ist eher der Fokus tatsächlich, weil du es angesprochen hattest, auf die Börsen, also sprich die Entkopplung jetzt zwischen Comex und LME, das trifft uns natürlich, das fällt in unser Aufgabengebiet.
Also die Preisunterschiede für die einzelnen Märkte und die, mit denen dann die Werke wahrscheinlich dann umgehen müssen gegenüber ihren Kunden. Also, ja. Also versuchen die Amerikaner im Moment alles auf LME zu preisen, eure Kunden und die und umgekehrt, ne?
Also das ist natürlich ein spannendes Thema. Also da, wir hatten da jetzt eben auch schon Kontakte zu den Börsen und klar, das ist sicherlich ein Trend, der sich dann im Markt etablieren wird, weil natürlich, also ich sag mal so, in Kanada oder Mexiko brauchen sie keine amerikanischen Zölle. Also da ist es sicherlich nicht zielführend, weiterhin auf die Comex zu referenzieren.
Ja, das, ich glaube, das ist so eine latente Gefahr, die Börse wahrscheinlich noch gar nicht so gesehen hat. Wahrscheinlich freuen die sich erst nochmal, dass sie ein Riesenvolumen kriegen, aber dass es am langen Ende vielleicht den Referenzpreischarakter für bestimmte Regionen zerstört und aushebelt, das sehen die, glaube ich, erst im zweiten Schritt, ne? Und das wird ganz, ganz interessant werden, ne? Gut, physisch, wenn wir jetzt mal physisch für Kupfer uns Gedanken machen, es ist ja schon so eine schöne Dislokation dann am Ende, ne? Ganz Material geht dahin, wo es eigentlich gar nicht gebraucht wird. Wie groß ist eure Zuversicht, dass Europa dann doch die nötigen Einheiten bekommt oder bereitet ihr euch da mental drauf vor, dass es dann mal ein bisschen knirschen wird die nächsten Monate oder vielleicht auch Jahre, ne? Je nachdem, wie lange das anhält.
Also knirschen bestimmt schon. Wenn ich jetzt zurückblicke, die Pandemie hat uns ja auch viel knirschende Zähne bereitet. Wir sind aber trotzdem sehr gut durch diese Zeit gekommen. Also das Thema Verfügbarkeit, gerade für unsere europäischen Location, haben wir sehr gut handeln können. Deswegen habe ich da auch gute Zuversicht, dass wir das jetzt über die nächsten, sag ich mal, Monate oder auch 2-3 Jahre gut handeln können. Dass sich die Situation nicht nur mit Zöllen, sondern insgesamt bei Kupfer stark verändern wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Ich glaube, das ist uns allen bekannt hier, die diesen Kupfer-Podcast hören. Und von daher werden wir da weitere Herausforderungen haben. Aber aktuell, glaube ich, sind wir jetzt gerade auf dem europäischen Markt noch ganz gut unterwegs.
Ja, wir werden massive Umwälzungen bekommen in der Supply Chain und auch wie die Mengenströme sich bewegen werden in Zukunft weltweit, nicht nur beim Primärmetall. Ja, ich sehe das sogar fast noch ausgeprägter auf der Sekundärschiene, wo ganz, ganz viel unterwegs ist im Moment, ganz viel in Bewegung ist und da werden wir auch mal gespannt sein, wie die Würfel fallen. Ich freue mich, dass ihr so zuversichtlich seid gegenüber Europa. Was ist eure Sekundärstrategie? Gibt es da auch Gedanken, sich tiefer in den Recyclingbereich einzumischen oder ist das bei Siemens eher eine Fokussierung auf Primärmetall?
Also wir haben aktuell den Fokus, dass wir da stark mit unseren Lieferanten zusammenarbeiten, uns daran orientieren. Natürlich gibt es Strategien innerhalb der einzelnen Bereiche der Siemens AG, wie dann im Endeffekt mit dem Thema Schrotten im weiteren Sinne umgegangen wird. Aber das wird von den einzelnen Bereichen dann gehandelt. Wir auf zentraler Ebene versuchen, über die Lieferanten das zu steuern.
Aber die Einheiten, die man hat, die man selber im Kreislauf hat, das, glaube ich, ist mittlerweile jedem bewusst. Die werden schon so ein bisschen mehr oder anders bewertet oder anders angeschaut als früher. Und es gibt so viele Closed-Loop-Ansätze. Und je nachdem, was dann in den Spezifikationen drinsteht mit Recycling, Kupfer und Carbon Footprint, wird das ganze Spiel natürlich nochmal ein bisschen zusätzlich verkomplizieren. Wie ist die Strategie bei Siemens Richtung CO2 und Recycling? Gibt es da eine offizielle Marschroute vom Konzern oder macht das dann auch jeder Bereich?
Also da gibt es ein ganz großes Programm von Siemens, was natürlich die ganzen Punkte der Nachhaltigkeit beinhaltet. Man setzt da nicht nur auf einen Punkt, das Recycling oder Closing the Loop, sondern wirklich auch in erster Linie CO2-Fußabdrücke zu reduzieren. Da hat man sich für 2030 und 2050 auch sehr gute Ziele gesetzt. Also wenn wir jetzt sagen, wir haben gerade bei dem Thema Kupfer natürlich einen sehr, sehr großen CO2-Fußabdruck Und in Europa kennen wir das Thema gut, Margit und ich, dass wir genau wissen, bei welchen Lieferanten wir physisches Material ja einkaufen. Und dann ist es nicht nur der First Tier, sondern wir wissen wirklich den Second Tier, vielleicht manchmal sogar aus welchen Minen das Kupfer kommt und nicht nur die Kupferkathode hergestellt wird. Und da kennen wir dann die Fußabdrücke. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, dass wir auch sagen können, wo passt es, wo passt auch die Strategie von den Lieferanten zu den Strategien von Siemens. Und dass wir dort die Kooperation verstärken und auch gemeinsam diese Ziele der CO2-Reduzierungen angehen. Und das ist jetzt ein großes Thema, auch weltweit uns das anzuschauen, dass wir für die gesamte Siemens-Welt die CO2-Abdrücke gerade beim Kupfereinkauf auch kennen und auch dort mit präferierten Lieferanten zusammenarbeiten.
Also ihr macht dann so ein Preferred Supplier-System und seid dann auch bereit, dafür zu bezahlen, weil das war eine ganz witzige Diskussion wieder am letzte Woche auf der Coiltech. Dreht sich ja eigentlich immer viel um dieses Thema. Und wir kommen dann immer wieder zu dem Schluss, jeder will es haben, aber so richtig ein Preisschild dran geklebt hat noch niemand. Und wie ist das Gefühl, dass man sagt, okay, wenn wir das alle wollen, dann muss auch jeder bereit sein, einen Teil der Last zu schultern. Gibt es da eine Richtlinie oder sagt man, naja, man schwimmt einfach mal so mit und guckt, was so passiert?
Also das ist sehr schwierig zu beantworten, weil am Ende des Tages muss man natürlich auch aufpassen, wenn man ein grünes Produkt anbietet, was aber dann 20% mehr kostet und der Kunde das aber nicht haben möchte, dann ist es vorbei an der Realität. Und von dem her ist das wirklich branchenspezifisch, kundenspezifisch, muss man sehen, ob ein grünes Produkt gewollt ist, muss man klar so sagen. Also der Preis am Ende des Tages muss vom Kunden bezahlt werden. Und da verfolgen wir in unterschiedlichen Bereichen unterschiedliche Strategien. Nichtsdestotrotz ist ein sehr großer Augenmerk bei der Siemens AG auf dem Thema Sustainability und grünen Produkten in Summe. Also das wird massiv forciert und wie gesagt, ein bisschen abhängig natürlich immer von dem jeweiligen Land, dem jeweiligen Produkt, wie weit das eben umsetzbar ist.
Ja, aber das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Ne? Wenn wir jetzt gerade mal, gucken wir mal, Automotive-Industrie ist ein Paradebeispiel, steht überall in der Zeitung, die Deutschen sind viel, viel zu teuer und die chinesischen Modelle, die angeboten werden, sind wesentlich attraktiver, was den Preis angeht. Aber da fragt dann der Endkunde wahrscheinlich auch nicht oder sagt, okay, ich bezahle jetzt eben diese 20.000 Euro mehr für ein Auto, weil es eben schön mit grünem Kupfer und grünem Stahl und rosa Aluminium hergestellt worden ist. Also das wird, glaube ich, die große Herausforderung in den nächsten Jahren, das zu moderieren und dann auch zu rechtfertigen. Und da bin ich mal gespannt, wie die Würfel fallen in diesem
Bereich. Schöne ist ja, dass sich gerade bei Kupfer der Fußabdruck schon sehr stark reduziert hat über die letzten Jahre. Also wenn man da Weltdurchschnitte anschaut von 2019, 2020, wo wir, glaube ich, bei 4,5 Tonnen CO2-Abdruck waren als Äquivalent für eine Tonne Kupferkathode, dann sind wir da doch schon weit runtergegangen. Und gerade in Europa haben wir doch viele Kupferkathodenhersteller, die sehr bemüht sind, von sich aus den Fußabdruck auch mit zu reduzieren. Also selbst viel in das Thema Nachhaltigkeit zu investieren und somit den Fußabdruck zu reduzieren und nicht zwei Produkte anzubieten. Du kennst es auch, es gibt an der Börse einfach nur Copper LME Grade A. Es gibt nicht zwei Arten und wir glauben auch nicht, dass es das in Zukunft geben wird, sondern dass sich einfach das Thema des CO2-Abdrucks bei Kupfer innerhalb der Supply Chain regulieren wird. Und dort alles in Bewegung gesetzt wird, dort nachhaltiger und grüner zu werden und dass wir auch das Thema Recyclingquote erhöhen, soweit es möglich ist.
Ja, an die LME oder neuen Kontrakt glaube ich eigentlich auch nicht. Das ist, auch wenn man mal guckt, die letzten Jahre, jeder neue Kontrakt, der eingeführt wurde an der LME, hatte es unheimlich schwer, so ein bisschen vom Markt angenommen zu werden. Recyclingquote gab es auch immer wieder spannende Diskussionen. Auch letzte Woche auf der Coltech ging es um dieses Thema. Halte ich auch für extrem schwierig, einfach weil die verfügbaren Einheiten, um Recycling-Kupfer oder Kathoden herzustellen, einfach kapazitätsmäßig limitiert sind. Ich sehe eigentlich viel mehr, dass Kapazitäten aufgebaut werden, wo man so einen Direct Melt hat, ne? wo eben diese Schrotte, die man braucht für Recycling-Kathoden, gar nicht mehr in dem Umfang zur Verfügung stehen, sondern dass die Kupferschrotte mit höherem Kupferinhalt eigentlich eher in andere Kanäle fließen werden in den nächsten Jahren. Aber das ist so ein bisschen das, was bei mir im Hinterkopf sich bewegt, wenn ich über dieses Thema denke. Und da muss man gucken, wie global sich die Ströme verändern. Was kommt noch aus Amerika raus? Was geht nach China? Was darf da nicht mehr hin? Und so weiter. Also es wird sehr spannend werden. Wenn ihr meinen Podcast aufmerksam verfolgt habt, dann wisst ihr auch, dass mein eigentliches Lieblingsmetall gar nicht Kupfer ist, sondern Zinn. Habt ihr mit Zinn auch zu tun, physisch?
Also sehr wenig, tatsächlich. Also das ist bei uns nicht so im Fokus.
Aber wir haben damit zu tun.
Ja.
Es gibt noch ein paar Bereiche bei Siemens, die auch Zinn im Einsatz haben.
Ich frage das immer so, weil ich ja eigentlich der Meinung bin, das Kupfer ist nicht das Nadelöhr in der All Electric Society. Das wird immer so gespielt. Das wird es aber nicht sein, sondern es werden andere Dinge sein in meinen Augen, die man dann feststellt, die man nicht genügend hat und die man gerne hätte. Wo liegen die in euren Augen die größten Herausforderungen, wenn ich jetzt mal als deutsche Industrie oder Siemens als global agierendes Unternehmen, was steht bei euch oben auf der Agenda an Themen, die ihr denkt, dass sie nicht mehr weggehen würden?
Also was definitiv, aber gut, das ist ja im Prinzip auch schon etabliert, was nicht mehr weggehen wird, ist das Thema CO2-Footprint und Sustainability. Also das wird sicherlich noch viel stärker in den Fokus kommen. Also es ist bei uns, bei der Siemens schon sehr stark im Fokus, aber das wird weiterhin an Gewicht gewinnen. Ich denke, ein weiteres Thema wird auch sein, das Thema Transparenz in der Lieferkette. Da sind wir auch schon sehr bemüht, weitere Transparenz zu bekommen. Und das wird aber dann weitergehen. Also im Endeffekt, wir sind ja jetzt bei Second-Tier-Management. Das wird aber in Richtung, ich will jetzt nicht sagen, Tier N hört sich so weit an, aber dann schon, ich denke mal, der Link zur Mine wird über einen gewissen Zeitraum sicherlich sich weiterentwickeln, dass man dort weitere Transparenz hat, wo genau das Metall dann am Ende des Tages herkommt. Das wird sicherlich einen großen Augenmerk bekommen.
Und ich würde ergänzen, Transparenz in der Lieferkette und auch, was wir global halt immer wieder sehen, das Metall findet ja seinen Weg. Irgendwie kommt das Metall ja, egal wo es aus der Schmelze kommt, aus welcher Mine, irgendwo wieder in den Kreislauf rein. Und wenn wir jetzt von Product Carbon Footprint sprechen, die wir ja aufstellen bei Siemens, dass wir wirklich ein CO2-Siegel haben auf Produkten, ist es ja essentiell wichtig, dass wir eine Transparenz in der Lieferkette haben. Und ich glaube, dass das ein sehr großes Thema auch der Zukunft sein wird, neben dem Thema der Verfügbarkeit. Also, dass sich viele Bereiche aktuell Sorgen machen, sind wir auch in 10 Jahren oder in 20 Jahren noch gut versorgt. Wir haben ja bei Siemens auch Produkte und Projekte, die in den 10- bis 20-Jahres-Zyklus reingehen, dass man dort auch langfristig über das Thema der Verfügbarkeit nachdenkt. Und das war, glaube ich, die letzten 10 bis 15 Jahre nicht so im Fokus, weil das einfach da war. Und das hat sich extrem geändert und da wird es sich sehr stark um Zahlen und Verfügbarkeiten gehen und dann auch wirklich die Transparenz.
Ja, das ist eigentlich ein relativ einfach, wenn man sich überlegt, naja, wenn ich jetzt Kupfer nehme als Beispiel, wenn es tatsächlich knapp werden würde, wer kann denn am meisten Geld dafür bezahlen? Und dann kommt man auch automatisch auch wieder auf die Automotive-Industrie, weil der Anteil Kupfer in einem Fahrzeug ist irgendwie 100 Kilo, lass es 100 Kilo sein. Dann ist am Ende des Tages das für den Gesamtpreis des Autos fast schon irrelevant. Und das heißt, die werden ihre Einheiten kriegen, komme was da wolle, ne? Und dann geht es eben so top-down und je höher der Materialanteil eben dann ist am Endprodukt, dann wird es dann ein bisschen dünner und dann kommen wir zu dem Punkt Substitution und dann wird dann wahrscheinlich dann doch einiges an Anwendungen dann eben auf andere Bereiche wegdesignt werden.
Daraus ist ganz lustig, dass du das sagst, Michael, weil das Thema Substitution, Kupfer und Aluminium haben wir, glaube ich, immer, wenn die Spanne so ist, wie sie aktuell ist, so knapp das 3- bis 4-fache ist Kupfer aktuell teurer als Aluminium an der Börse. Und das, glaube ich, vor 10, 15 Jahren bin ich das erste Mal in Berührung gekommen mit dem Thema Substitution für unsere Produkte. Weil genau dieser Preisunterschied auch die Produktentwickler darüber nachdenken lässt, eher Aluminium einzusetzen. Wenn man aber über den CO2-Fußabdruck nachdenkt, haben wir bei Aluminium natürlich eine ganz andere Größenordnung als bei Kupfer.
Ja, wenn das dann in die Gleichung mit einspielt, dann ist das so. Aber die Kupfer-Alu-Ratio, das war ja früher auch so eine Hausnummer, wo man durchaus auch drauf handeln konnte. Ne? Wenn die ein gewisses Niveau erreicht hat, dann konnte man auch eine kleine Arbitrage machen. Hat sich aber in den letzten Jahren auch schon deutlich verändert. Wir werden als Lactrad-Produzent auch mit diesen Themen konfrontiert. Da kommen dann auch regelmäßig die Anfragen oder die Versuche aus irgendeinem technischen Hintergrund, ne, nach dem Motto, können wir da nicht Aluminium nehmen, da kann ich ja auch mich einmal öffentlich hier, kann ich den Kopf rausstrecken und sagen, vergesst es, Aluminium ist einfach nicht das so richtig schöne Material für die Anwendungen, die jetzt wir produzieren. Kupfer ist viel schöner, sieht viel schöner aus. Aber gut, das ist so meine persönliche Meinung, aber ich glaube natürlich auch, dass in bestimmten Bereichen da verstärkt drüber nachgedacht wird. Aber wie ist da eure Meinung? Kommen wir da nicht vom Regen in die Traufe? Weil Aluminium haben wir doch in Europa oder auch speziell in Deutschland noch viel weniger als Kupfer, ne?
Ja, also ich muss ehrlich sagen, zu den Substitutionsthemen, da ist es von unserer Seite immer ein bisschen schwierig, zum Teil das auch zu beurteilen, ob das jetzt in den Anwendungen auch so ohne weiteres geht. Also wenn ich bei uns an die Produktlebenszyklen denke, ist es auch einfach wahnsinnig schwierig, sowas umzusetzen. Also das, da ist der Spielraum, glaube ich, sehr begrenzt. Also da ist, glaube ich, sind die Möglichkeiten in anderen Industrien dann auch tatsächlich größer. Und ja, du hast recht. Es ist, also ich glaube, wir sind auch sehr, so wie du es so ein bisschen voreingenommen zum Thema Aluminium. Wir sind halt einfach, Kupfer ist unser Hauptgeschäft. Kupfer ist so ein besonderes Metall mit so vielen herausragenden Eigenschaften, dass wir da auch immer sehr stark in Richtung Kupfer tendieren, aus Gründen spezifisch zu unserer Abteilung.
Emotionale Gründe.
Ja.
Wie kann man sich das vorstellen? Der Kupferbedarf im Siemens-Konzern, ist der konstant? Wächst der? Schwankt der stark? Wovon ist das abhängig? Vielleicht, wenn ich mir jetzt mal gucke, ihr habt ja auch in den letzten Jahren relativ viele Geschäftsbereiche ausgegliedert, verkauft, ihr kauft ein. Ist das so ein bewegliches Ziel bei euch oder ist das eigentlich immer von so überragender Bedeutung, dass man sagt, naja, das wird immer wichtiger für euch?
Ich glaube, das kann man nicht mit einem, es wird wichtiger oder es wird mehr oder es wird weniger als monokausale Antwort beantworten, weil es einfach so viele verschiedene Facetten bei uns gibt. Es ist richtig, wir haben uns ja sehr stark auf das Thema Digitalisierung, wir als One-Tech-Company bei Siemens, als neue Zielrichtung fokussiert und einige Bereiche sind in den letzten Jahren rausgegangen, die natürlich auch sehr stark auf Kupfer aufgebaut haben. Und damit kann man sagen, dass Bereiche, die einen großen Anteil an unserem Kupfervolumen haben, bei Siemens nicht mehr ein Bestandteil sind von der Siemens-Zukunft. Nichtsdestotrotz haben wir andere Bereiche, die weiter wachsen. Nehmen wir jetzt mal Beispiel Synchronmotoren, die wir ausbauen und auch dort große Erfolge haben im weltweiten Fokus. Also ich würde sagen, es ist schon ein schwankendes Geschäft, weil Bereiche rausgehen, andere Bereiche immer wieder aber auch Zuwachs haben. Oder wenn man jetzt an das Thema der Mobility denkt, wenn ich in Projekten neue Züge anbiete oder Rail Infrastructure, also wirklich Zuginfrastruktur in anderen Ländern, dann kann es auch mal ganz stark Schwankungen nach oben geben, was das Thema Kupfer angeht. Also spannend jeden Tag mit neuen Herausforderungen, nicht nur auf der Tarifseite, sondern auch in der Innenpolitik bei Siemens, mit denen wir zu kämpfen haben.
Ja, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Ansatz, dass ihr das in gemeinsamer Führung zentral steuert. Das ist schon wirklich sehr, sehr bemerkenswert und vielleicht auch ein Beispiel, dass die deutsche Industrie dann doch ein paar Alleinstellungsmerkmale weltweit hat und dass dieses Know-how aufzubauen und zu bündeln in einem eigenen Team, halte ich für sehr, sehr clever. Ich will mich jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, aber ich bin ja oft konfrontiert mit verschiedenen Organisationen und das finde ich eine gute Idee. Ne? Also das ist sicherlich eine der besten Ideen, die man haben kann, wenn man sich mit Metallen beschäftigt, im großen Stil, dass man dieses Wissen bündelt und zentralisiert und nicht und auch einen Ort schafft, wo dann eben die Einkaufsorganisation weltweit sich hinwenden kann, wenn sie denn Fragen haben und Unterstützung brauchen.
Ja, den Punkt würde ich unterstreichen auf alle Fälle, weil am Ende des Tages ist es einfach was anderes, ob das Material, was du kaufst, börsengehandelt ist oder nicht. Also und von dem her, ich sehe das auch so, es macht auf alle Fälle Sinn, das zu bündeln. Ich weiß, dass das nicht überall der Fall ist, aber für uns ist das dann teilweise ja nicht nachvollziehbar, muss ich ehrlich sagen, weil natürlich die Siemens AG auch ganz andere Möglichkeiten hinsichtlich der Preisabsicherung hat. Und wir sehen da schon große Vorteile für den Konzern, das zentral zu handeln.
Ja, oft ist es ja so, dass diese Makro-Hedge-Geschichten dann im Treasury laufen. In anderen Versionen ist es nicht so, dass die komplett im Blindflug sind, aber die haben das eben getrennt. Ne? Den physischen Teil, der ist im Einkauf in einer Warengruppe von einem Lead-Buyer oder einem strategischen Einkäufer und das Hedging oder das Risiko, das Makromanagement ist im Treasury-Bereich. Idealerweise sind dann beide verzahnt und sprechen miteinander, aber in der Realität hast du dann halt oft dann doch schon Reibungsverluste. Ne? Und dann ist der zentrale Ansatz ist natürlich dann schon wesentlich effizienter. Aber man muss sich das auch leisten können und wollen. Ne? Und man muss natürlich auch, und das ist wahrscheinlich die größte Hürde, man muss natürlich die handelnden Personen auch haben, die das nötige Know-how haben. Und das ist dann oft das K.O.-Kriterium. Ne? Wo kriegst du solche, hätte ich jetzt ein böses Wort sagen können, wo kriegt man solche Spezialisten denn her? Ne? Das ist manchmal auch ganz nicht ganz so einfach. Gut, meine Lieblingsfrage am Ende. Wir sind schon weit fortgeschritten in der Unterhaltung, aber meine Lieblingsfrage, die kennt ihr, was wäre der Plan B gewesen, wenn es jetzt nicht Metall geworden wäre? Und vielleicht habt ihr ja noch einen Plan C, was für die Zukunft noch auf euch wartet. Melanie, fang du mal an. Was ist dein
Wahrscheinlich
Plan B?
War das Plan B, dass wir das gemeinsam machen, weil Margit hat es vorhin gesagt, es war ja gar nicht unsere eigene Idee oder unser Plan, dass wir mal gemeinsam eine Führung leiten. Ich glaube, dass es jetzt nach 6 Jahren, wir sagen manchmal, wow, ist es wirklich schon so lange her, dass wir diese Entscheidung getroffen haben. Aber nach 6 Jahren kann man schon sagen, es war die richtige Entscheidung. Und wir würden das immer wieder machen. Und es klappt auch nach 6 Jahren immer noch so gut. Wir lernen dazu. Und das hat eigentlich nur Vorteile für uns alle.
Ach, ich glaube, man muss immer offen und neugierig bleiben und wenn sich neue Themen ergeben, dann sollte man da immer aufgeschlossen sein, weil also persönlich, wenn ich jetzt einen Plan B hätte, dann wäre für mich die Frage, warum mache ich da nicht das? Also mir machen die Metalle großen Spaß. Ich finde, das ist so ein spannendes Umfeld. Mir gefällt es, dass es an der Börse gehandelt ist, dass immer wieder neue Themen aufkommen. Das macht mir großen Spaß, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, sollte man immer interessiert auch an anderen Themen bleiben. Und wenn sich was anderes ergibt, dann ergibt sich was anderes. Also ich glaube, da muss man immer offen sein, weil man weiß nie, was morgen ist. Und wenn man sich zu sehr auf ein Thema einschießt, dann ist man sehr enttäuscht, wenn es dann irgendwann plötzlich nicht mehr da ist. Deswegen flexibel, offen, neugierig. Ich glaube, das ist mein Plan B.
Und was wäre der Plan B gewesen, bevor man in den Metall kommt? Wolltest du keine Tierärztin werden oder irgendwie eine andere Leidenschaft, die noch brodelt, wenn du noch ein zweites Leben hättest, wo du sagst, okay, das muss ich unbedingt nochmal machen?
Ich habe jetzt nicht so eine ganz klare Veranlagung, wo ich sage, okay, das hätte ich jetzt unbedingt machen sollen. Das Einzige, worüber ich mal wirklich früher nachgedacht habe, war tatsächlich Mathematik zu studieren. Da bin ich aber heute nach wie vor froh, dass ich das nicht getan habe. Ich glaube, ich wäre irgendwann gescheitert. Also ich glaube, es gibt noch andere Talente, bei denen das noch ausgeprägter ist tatsächlich.
Okay. Ja, dann danke ich euch herzlich für das Gespräch. Hat mir großen Spaß gemacht und ich bin nach wie vor der Meinung, das ist ein super, super Modell, wie ihr das fahrt, Joint Leadership. Vielen Dank dafür. Ich wünsche euch viel Erfolg weiterhin. Hoffe, dass das auch noch viele, viele Jahre mit euch so harmonisch weitergeht.
Danke dir.